Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge, in der es wieder heißt, Karriere läuft. Dieser Podcast der Universität Lüneburg richtet sich insbesondere an Studieninteressierte und Alumni, die vor der Frage stehen, wohin könnte es mit diesem Studiengang für mich gehen? Ich bin Daniel und gemeinsam mit meiner Kollegin Helena versuche ich in verschiedensten Gesprächen mit Alumni der Leuphana Antworten auf diese Frage zu finden. In unserer heutigen Folge ist Leonie Peters bei mir im Remote-Gespräch zu Gast. Leonie hat bis 2022 International Business Administration and Entrepreneurship im Bachelor an der Leuphana studiert. Mittlerweile arbeitet sie als Employer Branding Consultant bei HRCC in Hamburg. Ich freue mich sehr, dich als unsere heutige Gästin begrüßen zu dürfen. Hallo Leonie.
Ja, ich freue mich auch.
Ich bin ganz gespannt, was du jetzt so erzählen wirst. Ganz zu Beginn, wie würdest du in einem Line beschreiben, was dein Arbeitgeber HRCC eigentlich so macht?
Das ist ganz witzig, weil wir beschäftigen uns super viel momentan damit, wie wir das am einfachsten beschreiben können, sodass jeder das auch versteht. Deswegen ist es jetzt so ein bisschen Übung für mich. Also, auf einer ganz hohen Ebene, sage ich mal, beraten wir im Bereich Personalentwicklung und Employer Branding. Also Employer Branding, da geht es ja um die Arbeitgebermarke. Also wie schafft man es, dass ein Unternehmen besonders attraktiv ist, sowohl für potenzielle als auch für aktuelle Mitarbeitende. Und im Bereich Personalentwicklung kümmern wir uns zum Beispiel um Trainings und Schulungen und machen sogar ganze Akademien damit. Also innerhalb der Unternehmen sammeln wir das ganze Weiterbildungsangebot unter einem Dach und managen das dann für das Unternehmen.
Jetzt bist du schon so ein bisschen auf deine Aufgaben als Employer Branding Consultant eingegangen. Was sind die konkret und hast du vielleicht sowas wie eine konkrete Arbeitswoche oder Abläufe, die sich immer ähneln?
Also als Consultant ist es oft so, dass man nicht nur eine Sache macht. Also gerade in kleineren Beratungen hat man mehrere Rollen gleichzeitig. Also ich berate nicht nur Unternehmen, sondern sorge auch dafür natürlich, dass wir neue Kunden kriegen und dass wir so ein bisschen bekannter werden, weil wir sind trotzdem noch eine recht kleine Beratung. Heißt, meine typische Arbeitswoche in dem Sinne gibt es eigentlich nicht, weil ich jede Woche überlege, okay, was können wir Neues machen? Wie kann ich auf neue Leute zugehen, die eventuell Employer Branding Beratung gebrauchen könnten? Und schaue natürlich auch, dass ich irgendwie Workshops halte in Unternehmen. Ich bin nebenbei auch noch super viel auf LinkedIn aktiv. Das ist so ein bisschen Teil meiner Strategie. Und das macht auch einfach super viel Spaß, aber braucht auch sehr viel Zeit. Genau, weil ich mir überlegen muss, was postet man. Ich bin einer der wahrscheinlich wenigen Menschen, die das nicht mehr mit KI macht, sondern wirklich noch meinen Post selbst schreibt. Und demnach, also jede Woche sieht eigentlich recht anders aus. Momentan ja, arbeite ich an einem Podcast, ich arbeite an einem Event, was ich veranstalte für Employer Branding Interessierte. Da gibt's immer mal wieder irgendwas Neues. Oft bin ich auch unterwegs, auf Messen zum Beispiel. Nächste Woche fahre ich schon nach Köln für eine weitere Messe. Cool. Heißt, ganz viele Events, auch mal abends, so nach der Arbeit, so Networking-Events, einfach um so ein bisschen mehr Leute kennenzulernen in dem HR-Bereich.
Und um jetzt das konkrete Konzept besser zu verstehen, was sind denn so konkrete Dinge, die Unternehmen für ein gelungenes Employer-Branding tun können?
So einiges. Also es geht erstmal darum, wirklich zu schauen, wer sind wir denn überhaupt als Arbeitgeber. Also viele Unternehmen machen das so, die hauen einfach irgendwelche Kampagnen raus, ohne geguckt zu haben, wer sind wir denn? Also was können wir überhaupt wirklich authentisch von uns behaupten? Die gehen dann raus, machen da ein Plakat und sagen, hey, wir sind der und der. Und die Mitarbeitenden, die schon im Unternehmen sind, sehen das und denken sich, hä? Seit wann das denn? Wusste ich gar nicht. Also man muss wirklich zuerst reingehen ins Unternehmen und analysieren, was sind unsere Werte? Wie arbeiten wir miteinander? Gibt es vielleicht, und das ist so meine Lieblingsfrage in der Analysephase, gibt es vielleicht irgendwie so Kleinigkeiten, die wir machen, die uns einfach zu uns machen? Also wir bei HRCC zum Beispiel, wir haben überall im Büro so Whiteboards. Mhm. Die werden nie für irgendwas Produktives benutzt. Die werden einfach nur dafür benutzt, dass jeder da seine Sticker und Postkarten dran klatscht. Aber diese Sticker und Postkarten zeigen perfekt, wer wir sind, wofür wir stehen, was für Themen uns interessieren, wofür wir uns auch aktivistisch einsetzen. Also das sind so diese Kleinigkeiten, woran man sieht, so sind wir als Arbeitgeber. Und das muss man erstmal rausfinden, bevor man das überhaupt irgendwie nach innen und außen kommunizieren kann. Also da kann man an verschiedensten Stellen ansetzen, sei es im Personalmarketing und wirklich schauen, wie sehen unsere Stellenanzeigen aus, wie sieht unsere Karriereseite aus. Das ist immer eine große Schraubstelle. Machen wir irgendwie was auf Social Media, zeigen wir Einblicke in unser Arbeitsleben, aber auch nach innen. Also wie feiern wir Erfolge mit unseren Mitarbeitenden? Wie verbinden wir die miteinander? Wie schaffen wir Austausch? Das sind alles so Schraubstellen, wo man hingehen kann und sagen kann, hier können wir attraktiver werden.
Und abgesehen von auch so konkreten Analysen, hast du noch so Dinge, bei denen du sagen würdest, die empfiehlst du jedem Unternehmen, egal was es konkret macht? Also das sollte an jedem Arbeitsplatz sein, damit er attraktiver ist vielleicht?
Das ist auch schwierig, weil es keine so One-Fits-All-Solution gibt. Mhm. Also du kannst nicht dasselbe einem kleinen Unternehmen mit 50 Leuten und einem Konzern mit 50.000 Leuten empfehlen. Ja. Aber was ich halt sehr wichtig immer finde, ist einfach Offenheit und Austausch. Also wirklich in den Austausch mit den Mitarbeitenden gehen. Nicht einfach irgendwas einführen, ohne mal irgendwie mit Leuten da geredet zu haben. Weil egal wie gut die Maßnahme ist, wenn die Leute da nicht mit einbezogen werden zu einem gewissen Grad, dann hat es einfach nicht denselben Erfolg. Also egal, was man macht letztendlich, man sollte so ein bisschen so ein Sounding Board im Unternehmen haben und schauen, wie reagieren die Leute da drauf.
Du hast im Vorfeld angemerkt, dass du selbst auch Erfahrung in einem toxischen Arbeitsumfeld gemacht hast. Was macht denn ein Arbeitsumfeld unattraktiv oder im schlimmsten Fall dann toxisch?
Ja, also ich war noch während meines Studiums und auch nach meinem Studium in einer Agentur. Also Agenturwelt hört man ja auch immer schon so ein bisschen so, dass es da manchmal ein bisschen toxisch werden kann oder ja, die Arbeitszeiten irgendwie schrecklich oder man hört alles Mögliche. Was ich halt erlebt habe, ist so das Thema Führung. Wenn es da toxisch ist, man sagt ja immer so, der Fisch stinkt vom Kopf. Und da muss man wirklich gucken, dass Unternehmen ihre Führungskräfte ordentlich schulen und da ein strenges Auge drauf haben, wie gehen Führungskräfte mit ihren Mitarbeitenden um, wenn es da Probleme gibt. Probleme lösen, nicht Probleme ignorieren.
Ja.
Das konnte ich zum Beispiel auch oft sehen, dass da viel zu lange gewartet wurde, um zu handeln und so Mitarbeitende einfach, ja, quasi gequält wurden, weil sie jahrelang damit irgendwie umgehen mussten. Und ich kann sehen, wie junge Leute irgendwie auf einmal so Depressionen, Anxiety, Burnout entwickeln in den 20ern. Also ich hatte auch eine kurze Zeit Burnout, über längere Zeit Depression. Das ist krass. Also wenn man das so schaut, was für einen Effekt so eine toxische Arbeitskultur auf junge Menschen haben kann, die gerade erst ins Arbeitsleben einsteigen, das beeinflusst die halt auch. Also man fängt an zu denken langsam, so ist Arbeit also. Und das ist das, was ich gelernt habe. So Arbeit ist, dass ich abends nach Hause komme und erstmal 3 Stunden weine. So. Und das ist echt traurig. Und ich habe es jetzt da quasi rausgeschafft, bin jetzt in einem anderen Unternehmen und kann erstmal sehen, dass Arbeit auch also mega sein kann. So, also dass man nach Hause kommt und noch inspiriert ist und Lust hat, weiterzumachen und einfach mit einem ganz anderen Gefühl da dran geht. Und das ist also so was für mich toxisch macht. Einfach generell Führung und Sachen unter den Teppich kehren und nicht wirklich angehen, selbst wenn sie angesprochen werden.
Was siehst du denn jetzt momentan in deinem Beruf, in dem das nicht mehr so ist, aber als die größten Herausforderungen?
Ich habe ja eben schon mal so gesagt, dass man als Beraterin oder Berater oft mehrere Rollen hat, unter anderem Sales. Und ich hasse Sales. Ich sage es ganz ehrlich, ich hasse es. Es ist einfach so ein bisschen, weil so die Sales-Position wurde so ein bisschen kaputt gemacht von nervigen Sales-Menschen. Also wenn ich von Sales rede, denkt jeder direkt an die Leute, die einem irgendwie in den LinkedIn-Nachrichten auf den Nerv gehen. Ja. Oder die heutzutage ist das ja nicht mehr so, dass jemand vor der Tür steht und dir einen Staubsauger verkaufen will. Aber alle Leute denken irgendwie so an so pushige Sales-Dudes, die irgendwas verkaufen wollen, was du gar nicht brauchst. Und das macht es uns ehrlichen Salesmenschen, die einfach wirklich beraten wollen, nicht ganz so leicht. Und da versuche ich mich noch viel so weiterzuentwickeln und zu schauen, wie wie kann ich mein Angebot gut darstellen, wie kann ich auf potenzielle Kunden und Kundinnen zugehen. Und das ist wirklich tough für mich. Jetzt so in den letzten Monaten habe ich viel gelernt, wie man zum Beispiel gut netzwerkt. Ich musste viel aus mir rauskommen und erstmal schauen, dass ich auf Events irgendwie alleine sein kann und auf Leute zugehen kann und die einfach anschnacken kann. Also es war auch schwierig für mich am Anfang, aber ich merke so, mit viel Übung macht es dann auch irgendwann Spaß. Aber das ist so meine Hauptherausforderung, glaube ich. Also dieses out of my comfort zone gehen und mich nach außen so präsentieren.
Das wäre jetzt meine nächste Frage. Auch was begeistert dich am meisten gerade an deinem Job?
Also mich begeistert an meinem Job, dass man, also als Employer Branding Beraterin, dass man Einblicke in wirklich die unterschiedlichsten Unternehmen kriegt. Also das war auch in der Agenturzeit halt mega cool. Du kannst wirklich am einen Tag bist du irgendwie in einem Unternehmen, was Frischkäse herstellt und am nächsten Tag in irgendeinem B2B-Unternehmen, was Elektrotechnik macht. Also weißt du, so unterschiedlich. Und das ist halt so cool zu sehen und wirklich zu wissen, du hast halt irgendwie einen Effekt auf die Arbeitskultur mit dem, was du da machst. Also indem du mit denen arbeitest und sie berätst, kannst du halt eine schöne Arbeitskultur für Leute schaffen. Und dadurch, dass ich selbst weiß, wie es ist, wenn es keine schöne Arbeitskultur gibt, ist das so bedeutend für mich und macht mich so glücklich zu wissen, so damit kann man wirklich einen richtigen Impact haben. Weil, sind wir mal ehrlich, wir sind den Großteil unserer Lebenszeit irgendwie auf der Arbeit. So, warum das nicht cool machen? So.
Ja, total cool, dass du da die schlechten Erfahrungen dann doch irgendwie jetzt noch für was Gutes zu nutzen weißt. Du hast eben schon erwähnt, dass neben diesen Arbeitsprozessen jetzt noch ein großes Podcast-Projekt gerade ganz brandaktuell bei dir dazu kommt.
Oh ja.
Erzähl gerne mehr dazu.
Tatsächlich, also es war ein bisschen strange, weil ich saß irgendwie freitags nachmittags da und dachte mir, können ja mal einen Podcast machen.
Ja, der klassische Gedanke.
Ja, wer hat den nicht? Und dann habe ich einen Kontakt von mir, die Michelle, die ich tatsächlich über LinkedIn kannte. Ich habe die erst einmal in meinem Leben gesehen, mittlerweile zweimal. Aber zu dem Zeitpunkt einmal habe ich angeschrieben, so, sag mal, willst du nicht mit mir einen Podcast machen? Mhm. Der Gedanke war nämlich, wir sind beide Menschen, die irgendwie im HR-Umfeld arbeiten, aber nicht ursprünglich aus dem HR kommen, sondern mehr so aus dem Marketingbereich und Brandingbereich. Und wir haben gemerkt, es gibt viele Sachen, die wir noch nicht wissen und noch nicht kennen. Wir hören sie immer, irgendwelche Buzzwörter, aber wissen nicht so richtig, was steckt dahinter. Und dann ist so ein bisschen die Idee für unseren Podcast gekommen, dass wir einen Podcast machen, wo wir vor allen Dingen was lernen können. Also es ist ein komplett egoistisches Projekt. Wir was lernen können, aber natürlich die Leute, die zuhören, auch. Und wir HR-Konzepte möglichst einfach und humorvoll und entertained, aber auch mit Praxistipps irgendwie erklären und darstellen. Und ja, das Ganze heißt ABCDEHR, weil wir uns einmal durch das ganze Alphabet quasi durchvorstellen. Also es fängt jetzt mit Folge A an am Montag. Also wir meinten ja eben schon, wenn die Podcast-Folge hier rauskommt, ist sie schon längst draußen.
Aber A, also womit fängt es da an? Wofür steht das A in dem Fall?
Stimmt, ist ja dann schon gelauncht. Also A für Active Sourcing zum Beispiel. Das ist eine Rekrutierungsmethodik. Aber wir haben dann zum Beispiel auch sowas, und vielleicht ist das jetzt schon ein Spoiler, aber ist okay. B für betriebliche Altersvorsorge, weil das ist sowas, kein Schwein versteht, was das ist und was das für einen tut. Aber es ist eigentlich eine gute Sache. So, aber gerade Studierende, glaube ich, die haben oft noch keinen Plan, was zur Hölle ist das.
Ging mir gerade genauso, als du es gesagt hast. Okay, dann.
Aber dafür ist der Podcast da quasi, um solche Sachen mal aufzubrechen. Für Leute, die das nicht verstehen und vielleicht neu im Bereich sind oder neu ins Arbeitsleben steigen. Aber auch für Leute, die sich schon auskennen, die dann gerne ihren Input irgendwie teilen möchten. Also es ist alles sehr Community-basiert auf LinkedIn.
Um jetzt zurück zu deinem Consultant-Arbeitsbereich zu kommen. Welche Fähigkeiten und Eigenschaften würdest du denn sagen, sollten BerufseinsteigerInnen in dem Bereich mitbringen?
Also einmal definitiv Projektmanagement-Skills. Also so ein bisschen zu schauen, wie organisiert man sich? Wer ist alles Teil von einem Projekt? Wie sind da so, um jetzt ein paar Buzzwörter rauszuhauen, die Stakeholder? Wie manage ich die? Für mich sehr wichtig, Kreativität. Also klar gibt es auch die eher, sage ich mal, analytischen BeraterInnen, die jetzt nicht so super kreativ sein müssen, aber ich bin so Creative Consultant eigentlich eher,
ja,
weil man einfach auf Ideen kommen muss. Man muss so ein bisschen out of the box denken. Und ja, da ist Kreativität für mich einfach unabdingbar, um halt zum Beispiel im Employer Branding Bereich auch auf Ideen zu kommen, die ein Unternehmen mal komplett abheben vom Wettbewerb, wo ja Unternehmen mal was Neues machen, was man so noch nicht gesehen hat. Genau, also Projektmanagement-Skills, Kreativität, ja, Kommunikationsskills, weil man muss mit Kunden kommunizieren oder Kundinnen, man muss mit dem Team gut kommunizieren können. Wenn man da nicht gerne irgendwie mit den Leuten redet, wird es ein bisschen schwierig. Aber das sind so, ich glaube, die drei großen, wenn ich jetzt so spontan überlege.
Gab es denn auf dem Weg dahin eigentlich bei dir in Vorstellungsgesprächen mal irgendwelche abgefahrenen oder herausstechenden Bewerbungsfragen?
Tatsächlich gar nicht. Ich habe die Frage schon vorher so ein bisschen, ich hatte die mal irgendwo gelesen und habe so überlegt, so überhaupt nicht. Aber ich hatte jetzt einen Kumpel, auch von der Leuphana,
ja,
der hatte mir jetzt erzählt, dass er im Bewerbungsgespräch gefragt wurde, ja, sag mal, warum haben Sie denn noch keinen Job? Was ich total dreist finde.
Das
so,
ist ja total genial.
Also, ja, also wirklich, es gibt manchmal in Vorstellungsgesprächen Sachen, wo ich so denke, so, ihr habt sie doch nicht mehr alle.
Aber nicht mit dem ironischen Unterton. Also es war nicht als, also es ist nicht als Scherz. Okay, ich hätte auch angefangen zu lachen in dem Moment, weil ich es auch für einen Scherz gehalten hätte.
Ja, nee, okay, völliger Ernst.
Aus völligem Ernst klingt es etwas unangenehm.
Und das ist halt auch was, wo man so im Employer Branding so ein bisschen rangehen kann, zu schauen so, also man nennt das Ganze halt Talent Journey, also die verschiedenen Meilensteine, die quasi Bewerber oder Bewerberin oder Mitarbeiter oder Mitarbeiterin durchmacht. Da kann man auch gucken, wie kann man das in einem Interview wertschätzend gestalten und wirklich interessant und dass sie sich da wohlfühlen. Das ist auch was, wo zum Beispiel Employer Branding so ein bisschen reingreift. Es ist ein bisschen mehr Recruiting, aber Employer Branding spielt da halt auch mit rein. Das ist halt dann ganz cool.
Wie war es denn bei dir eigentlich früher, also weil es ja jetzt so ein Bereich ist, den man sich als Kind wahrscheinlich nicht vorstellen kann, was waren früher so deine Berufsvorstellungen, was du eigentlich mal machen wolltest?
Oha. Boah, so in der Grundschulzeit hatte ich, glaube ich, so zwei Haupttraumjobs. Mhm. Das eine war Tierärztin, weil ich Tiere liebe. Also neben mir hier sitzt auch gerade meine Katze.
Leider haben wir sie bisher noch nicht gehört.
Noch nicht, die ist am Schlummern. Bis ich dann diese ganzen Shows wie Hund, Katze, Maus gesehen habe, wo die Tiere aufgeschnitten werden. Das fand ich dann nicht so schön. Dann dachte ich, vielleicht doch nicht Tierärztin. Okay. War ein bisschen traumatisierend. Und dann wollte ich unbedingt Kinderbuchillustratorin werden. Also
verstehe ich auch, ja.
Ein bisschen nischig, aber da kam halt so ein bisschen die Kreativität wieder rein. Ich habe damals gerne gelesen, heute nicht mehr so gerne. Aber ja, das waren so meine Kinderwünsche. Aber es wurde recht schnell so auf dem Gymnasium wird recht schnell klar, dass ich irgendwas so in Richtung Marketing machen möchte. Also ich hatte da eigentlich immer schon einen recht straighten Weg. So.
Dann jetzt zum Abschluss, zu dem Teil zu deiner Arbeit. Erzähl doch mal was von dir, was man auch so gar nicht in deinem Lebenslauf finden würde.
Was man nicht in meinem Lebenslauf findet. Oh, vielleicht so das Erste, womit ich wirklich mein Geld verdient habe.
Ja.
Als Kind, Kinderarbeit lieben wir.
Total.
Nein, aber ich habe früher den Hund meiner Oma rumgeführt und Rasen gemäht und habe dadurch mein Taschengeld verdient. Das habe ich jetzt aber mal entschieden, dass ich das nicht auf LinkedIn erwähne und in meinen Lebenslauf mit reinpacke. Ich dachte, das ist vielleicht nicht ganz so relevant. Aber
wird sich aber auch irgendwie gut machen.
Zeigt wieder meine Liebe für Tiere.
Ja.
Meine harte Arbeit, die ich da reinstecke.
Eigentlich wird es vielleicht doch perfekt auf LinkedIn.
Ja, ich überlege es mir mal.
Okay. Wie würdest du den Studieninteressierten kurz und knapp erklären, was dein Studium eBay so ausgezeichnet hat und was vielleicht die Themenschwerpunkte und wichtigsten Themengebiete so waren?
Erstmal, was sehr auszeichnet, ist, dass man sehr schnell lernt, diesen Studiengang sehr schnell auszusprechen, weil er so lang ist. Mhm. So, International Business Administration and Entrepreneurship. Und das lernt man nur, damit man Leuten dann sagen muss, ja, es ist quasi BWL auf Englisch, weil sie sonst nicht verstehen. Nein, aber was es so ein bisschen von BWL unterscheidet, ist halt diese Management-Perspektive. Also es wird sehr viel mehr aus Management heraus betrachtet. Also wie manage ich Teams, wie manage ich bestimmte Themenbereiche? Also man merkt so ein bisschen so, die wollen so die zukünftigen Top-Managerinnen ausbilden. Und halt diese Entrepreneurship-Ebene natürlich. Was viele, glaube ich, missverstehen, ist, dass man jetzt nicht in diesen Studiengang kommt und einen Step-by-Step-Plan kriegt, wie gründe ich mein eigenes Unternehmen. Das ist das nicht. Also es wird sehr viel wissenschaftlicher betrachtet und geschaut, was sind eigentlich so die Motivationen von GründerInnen, wie kann man das alles verstärken, in was für Umgebungen und Netzwerke muss man sich eigentlich einfügen, damit man da irgendwie erfolgreicher sein kann. Also es wird alles sehr viel mehr theoretisch betrachtet, weniger praktisch im Sinne von, so gründest du dein eigenes Unternehmen. Das finde ich immer wichtig klarzustellen, weil das denken viele häufig und dann fangen sie an und sind vielleicht enttäuscht, weil sie jetzt nicht die Hilfe kriegen. Aber an der Leuphana gibt es natürlich super viele Initiativen und andere Facilitatoren, die dabei helfen, so ein Startup irgendwie zu gründen. Also man kann das an der Leuphana halt gut ergänzend machen und das von der wissenschaftlichen und theoretischen Perspektive betrachten und gleichzeitig auch von der praktischen.
Sind dir denn jetzt Module und Inhalte dabei konkret herausstechend vielleicht in Erinnerung geblieben?
Statistik 2, aber nicht gut. Nein.
Nein, aber habe ich mich also zum Glück nie mit beschäftigen müssen als Kubi.
Sei froh.
Ja.
Aber für mich war super interessant, ich hatte halt im Minor hatte ich Wirtschaftspsychologie. Das ist so die klassische Kombi, die man oft in eBay, heißt der Studiengang ja abgekürzt, in eBay sieht. Also eBay plus Wirtschaftspsychologie. Und tatsächlich fand ich Wirtschaftspsychologie war sehr prägend für mich, weil ich da diesen Fokus auf Marketing legen konnte und halt zum Thema Marktforschung und Werbepsychologie, was bis heute, glaube ich, mein Lieblingskurs ist, ja, da Einblicke kriege, die mir bis heute halt auch irgendwie in meinem Job helfen.
Ja.
Also das ist, glaube ich, so mein Favorit. Ist zwar gar nicht aus dem Major, aber ja.
Das ist ja auch super, wenn der Miner dann erst recht so eine Prägung irgendwie dann aufweisen kann.
Das war tatsächlich auch so der Grund, warum ich überhaupt zu Leuphana gekommen bin. Also
ich wollte nämlich gerade die Frage aussprechen, also wie du dich für die Leuphana entschieden hast. Aber es war, okay, das war dann der Miner Wirtschaftspsychologie.
Ja, ich war mir nämlich so ein bisschen unsicher. Ich fand Psychologie schon immer super interessant und war dann so, boah, so Wirtschaftspsychologie, da irgendwie in den Bereich zu kommen, wo man dann trotzdem in der Wirtschaft ist und im Unternehmen, aber mit diesem psychologischen Hintergrund, Hammer, würde ich super gerne studieren, aber ich würde auch gerne halt so die Business-Grundlagen halt haben. Aber man konnte immer irgendwie nur entweder oder machen, also entweder du studierst Psychologie und dann im Master Wirtschaftspsychologie oder gehst in eine Privathochschule und zahlst super viel. Oder du machst halt ja einfach nur, sage ich jetzt mal, den Business-Strang. Also machst irgendwie BWL oder International Business als Bachelor und Marketing oder sowas im Master. Und dann habe ich halt die Leuphana gefunden, dass ich das alles direkt schon im Bachelor kombinieren kann.
Ja.
Und war so, okay, it's set. Ich gehe zu Leuphana.
Dann hast du zusätzlich im Vorfeld erzählt, dass du während der Studienzeit bei der Fachschaft BM aktiv warst. Was hat es damit auf sich?
Also ich war so ein bisschen im zweiten Semester, boah, ich muss mehr Leute kennenlernen. Ich glaube, so geht's ja vielen Studienanfängern. Und habe da mal so ein bisschen beigesessen. Und ja, eine jetzt super gute Freundin von mir, Shoutout Marie, hat mich dann so lange harassed, bis ich in die Fachschaft gekommen bin.
Ja, und ich glaube, du musst einmal noch kurz erklären, ich habe jetzt auch nur die Abkürzung verwendet, wofür BM denn überhaupt steht.
Business, Economics und Management. Ich hoffe, dass die immer noch so heißen. Aber wenn nicht, es ist halt die Wirtschaftsfakultät quasi. Die meint, ey, du musst unbedingt mit mir hier Repetitorien und Schulungen organisieren für die Studierenden. Ich so, okay. Und dann habe ich ja schnell gemerkt, so, ich will so ein bisschen, ja, die Leute in meinem Studiengang vertreten und für deren Interessen einstehen und bin dann auch Fachgruppenvertreterin, also kurz FGV, geworden. Weil ich es einfach spannend fand, mitzuwirken am Studiengang und Feedback zu geben. So, hey, das lief gut, das lief überhaupt nicht. Wenn jemand Probleme hat, das irgendwie weiterzugeben und eine Lösung zu finden, an Themen mitzubestimmen, die einfach alle Studierenden auch irgendwie beeinflussen, das fand ich super cool. Also das habe ich sehr gerne gemacht.
Was würdest du denn rückblickend insgesamt sagen, waren die größten Stärken am Studium an der Leuphana?
Einmal das Interdisziplinäre, also dass man auch wirklich mal noch Kurse hat, die komplett anders sind, also wie zum Beispiel im Komplementär. Und halt dieses Major und Minor Konstrukt, das fand ich halt von Anfang an so super stark. Und für mich war es natürlich auch das Internationale. Also ich war schon immer jemand, der oder die Englisch geliebt hat und super gerne Englisch gesprochen hat. Und für mich war das dann halt mega toll, auch einen ganzen Studiengang auf Englisch zu machen und auch mit Leuten zusammenzusitzen, die vielleicht halt von anderen Ländern kommen und da ja auch nochmal Einblicke zu kriegen. Also das war für mich so eine große Stärke, dass die Leuphana so extrem international ist.
Mit welchem Thema hast du dich denn dann eigentlich zum Abschluss des Studiums in deiner Bachelorarbeit befasst?
Also ich habe zum Thema geschrieben, oh Gott, jetzt muss ich den Titel nochmal irgendwie draufkriegen, Nachhaltigkeit in Designagenturen, weil ich zu der Zeit halt in der Agentur war und mich mit dem Thema Nachhaltigkeit und Zertifizierung vor allen Dingen beschäftigt habe. Also es ging primär um die sogenannte B-Corp-Zertifizierung. Die wird ja auch in Deutschland langsam bekannter, ist auf ein paar Produkten zum Beispiel zu finden. Genau, und dann habe ich mich damit beschäftigt, ist das in Agenturen eigentlich viel schwieriger, irgendwie so nachhaltig zu sein, weil man halt diese Dienstleisterstelle hat. Weil man kann jetzt nicht einfach sagen, man tauscht alle Materialien aus, so wie in einem produzierenden Gewerbe zum Beispiel, sondern man hat halt diesen Dienstleisterstatus. Und wie kann man dann trotzdem nachhaltig sein? Also heißt es dann, wir nehmen nur nachhaltige Projekte an, arbeiten nur mit KundInnen zusammen, die auch eine Zertifizierung haben? Ja, an welchen Stellen kann man irgendwie so schrauben? Das war mein Thema.
Und du hast jetzt gesagt, dieses Label I, ich habe es jetzt gar nicht genau...
B-Corp.
B-Corp, was heißt das genau oder was zertifiziert das?
Also, oh Gott, ich ich weiß nicht, ob ich alles noch drauf kriege, aber also es geht da so um Benefit Corporations. Also es geht darum, dass eine Firma sich wirklich dafür stark macht, die Wirtschaft voranzutreiben in einem nachhaltigen Sinn. Dafür werden verschiedene Dimensionen abgefragt, die so ein bisschen schauen, behandelst du deine Mitarbeitenden gut? Wie können die mitwirken an der sogenannten Governance im Unternehmen? Mhm. Was hast du für KundInnen und LieferantInnen? Also das schaut sich halt verschiedene Dimensionen an. Auch zum Beispiel, hast du Ökostrom? Hast du All-Gender-Toiletten? Also so alles geht da irgendwie mit rein. Also es ist sehr, Achtung, Consultant-Word, holistisch. Also so eine holistische Zertifizierung, die jetzt nicht nur auf einen Aspekt schaut, sondern auf das große Ganze.
Und du hast zu deiner Bachelorarbeit vorher auch angemerkt, dass du dich selber bewusst entschieden hast, nicht den Master hinterher zu machen. Erzähl doch da gerne was zu.
Genau. Also ich persönlich habe während meiner Bachelorarbeit sehr mit mentaler Gesundheit gestruggelt. Das lag an verschiedensten Sachen, aber also die Bachelorarbeit war so ein recht großer Auslöser von dem Ganzen. Durfte dann auch über die psychologische Beratung von Studierendenwerk, ist es glaube ich, hatte ich dann auch viel Unterstützung und bin dann auch in Therapie gekommen. Und ich habe halt einfach gemerkt, so, ich glaube, das könnte ich nicht nochmal. Also ich habe dann einfach auch eine extreme Angst irgendwie entwickelt vor diesen großen Hausarbeiten oder halt so einer Bachelorarbeit oder so einer Masterarbeit. Ja. Ich glaube, ich kann das nicht nochmal. Heute, nachdem ich jetzt lange in so Therapie bin, mache ich mir viel Gedanken darüber, okay, war da vielleicht auch noch irgendwie was anderes und beschäftige mich auch viel mit dem Thema zum Beispiel Neurodiversität und schaue, ja, viele Leute haben halt versuchen, so eine Aufgabe wie eine Bachelorarbeit auf einer neurotypischen Art und Weise zu lösen, aber es funktioniert vielleicht halt nicht so gut. Und dann ist das halt mit sehr viel Frustration verbunden. Ob das bei mir jetzt so der Fall war, weiß ich noch nicht. Da bin ich gerade noch im Prozess. Aber das fand ich spannend. Also dieses ganze Konzept, wie geht man eigentlich an so eine Bachelorarbeit ran und wie passt das für jede einzelne Person? Das finde ich sehr spannend. Und ich habe dann halt einfach gemerkt, okay, ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt zumindest könnte ich jetzt nicht in den Master rein. Und mir hat tatsächlich auch einfach die praktische Arbeit direkt schon sehr viel Spaß gemacht. Und es ist auch so ein bisschen, sobald man einmal gut Geld verdient, will man nicht nochmal zurück.
Ja.
Das ist natürlich auch ein kleiner Grund.
Ja.
Aber ich schließe es tatsächlich nicht aus, irgendwann mal noch einen Master zu machen oder irgendwie so ein MBA oder sowas. Aber es ist auch okay, nicht direkt danach einen Master zu machen. Und das ist so ein bisschen so eine Message, die ich auch rausgeben will, weil ich habe tatsächlich, also haben viele Leute mir gesagt, wie, du machst keinen Master? So, das kann doch nicht sein. Oder dann habe ich FreundInnen, die zwei Master direkt machen und ich sitze da und denke mir so, okay, ich bin einfach am Arbeiten. Aber für mich auch in meiner Branche, aus meiner Perspektive, ist der Master auch nicht so relevant. Da ist so ein bisschen mehr so, was hast du für praktische Erfahrungen gemacht? Aus meiner Sicht mehr relevant. Und da habe ich auch gesagt, okay, dann ist das auch gut so.
Okay, danke fürs Teilen dieser auch persönlichen Erfahrung vor allem.
Ja, sehr gerne.
Wem würdest du denn das Studienfach insgesamt aber so empfehlen und wem nicht?
Also eine Grundvoraussetzung ist, glaube ich, erstmal, dass man ein bisschen Spaß an Englisch hat. Sonst wird es schwierig. Also ich sage jetzt nicht, man muss perfekt Englisch sprechen, um diesen Studiengang zu machen, um Gottes Willen. Aber man sollte schon ein gutes Grundverständnis haben und auch Spaß daran haben. Man braucht auch dieses internationale Mindset, weil man sich nicht nur Deutschland als Wirtschaftsstandort anschaut, sondern halt auch global schaut. Da meinte ich ja schon, es ist nicht für Leute, die nur davon ausgehen, dass sie da jetzt einen Step-by-Step-Plan kriegen, wie man gründet, sondern Leute, die wirklich an der wissenschaftlichen Perspektive und Theorie interessiert sind. Das sind, glaube ich, so die Hauptpunkte von jetzt dem Major eBay.
Du hast während des eBay Majors auch in Lüneburg gelebt. Erzähl doch gern was zu, wie hast du das Studieleben und das Leben in Lüneburg insgesamt wahrgenommen?
Also ich habe ja recht lange dann für meinen Bachelor gebraucht, weil ich dann auch nochmal durch die Sache mit den Depressionen ein bisschen Pause gemacht habe und so.
Ja.
Habe jetzt 6 Jahre in Lüneburg gelebt und ich war richtig, richtig traurig wegzuziehen. Also ich bin nur nach Hamburg gezogen, also war nicht so weit, aber es hat schon so ein bisschen wehgetan im Herzen, weil ich Lüneburg einfach, ich finde, es hat halt einfach die perfekte Größe. Also für mich, ich komme vom Dorf, so ja. Für mich war Lüneburg schon Stadt. Deswegen hat es für mich die perfekte Größe. Man kommt überall irgendwie easy hin. Ich habe direkt neben dem Kurpark gewohnt, war halt auch mega. Kommt man an einem schönen Sommertag einfach mal ein bisschen rumspazieren oder nur durch den Kurpark durch und dann war ich an der Uni. Und ich fand die Atmosphäre halt auch, also ich war ja noch vor Corona, hatte ich ja schon angefangen. Da war ja noch echt super viel so Leben auf dem Campus. Und es gab halt immer irgendwelche Events, irgendwelche Sachen, die man machen konnte. Ich persönlich war ja auch in Contact and Cooperation, also der studentischen Unternehmensberatung. Dadurch habe ich dann halt auch nochmal ein sehr anderes Studi-Life quasi gehabt, weil ich da auch viel Zeit rein investiert habe und Events gemacht habe und alles. Also es gibt halt einfach so viele Optionen, durch Initiativen sein Studi-Leben irgendwie zu gestalten, dass man auch außerhalb der ganzen Kurse einfach so seinen Weg shapen kann. Also ich entschuldige mich übrigens für die ganzen englischen Begriffe. Ich glaube, weiß, es kann manchmal ein bisschen nervig sein.
Fand ich jetzt gar nicht.
Nee, aber das fand ich halt super cool. Also es gab immer irgendwelche Angebote, irgendwas zu machen, sei es von Initiativen, sei es von der Uni selbst, sei es von einfach Lüneburg selbst. Also macht ja auch echt viel Cooles. Also mal irgendwelche Straßenfeste, wo man mal zusammen hingehen kann. Mega tolle Weihnachtsmärkte. Ich denke, ich werde für die Weihnachtsmärkte auch definitiv nochmal nach Lüneburg kommen.
Ich freue mich auch schon wieder drauf.
Ich freue mich einfach immer, also wenn ich irgendwie nach Lüneburg komme, denke ich mir immer, oh, ich liebe es hier.
Wenn wir jetzt den Blick so langsam in deine Zukunft richten, welche 3 Punkte stehen denn gerade so auf deiner persönlichen und beruflichen Bucketlist?
Also erstmal der Podcast-Launch jetzt. Das ist jetzt erstmal uff. Hoffen wir, dass der gut läuft. Dann ist das noch eine große Challenge, den weiterzuführen und dann gut zu managen.
Stimmt, sind ja ein paar Buchstaben A und B dann noch abzuarbeiten.
Wird noch ein bisschen. Ein langer Weg vor mir. Aber auf meiner Bucketlist, woran ich gerade auch viel arbeite, ist tatsächlich mehr in die Öffentlichkeit zu treten, zum Beispiel in Form von irgendwelchen Speakings, so auf Bühnen und auf Events. Und da bin ich gerade in ein paar Gesprächen, irgendwie Vorträge halt auf Messen zu halten. Das ist noch ein recht gruseliger Gedanke teilweise, da vor einer Menge Leute zu stehen auf irgendeiner Fachmesse und da stehe ich auf der Bühne und erzähle denen da irgendwas. Aber ich finde das halt super cool, das ist auf jeden Fall ein Ziel von mir, da drin stärker zu werden und mich weiterzuentwickeln. Das wird auch nochmal, dabei hilft auch zum Beispiel sowas wie ein Podcast. Also ich lerne jetzt mal so öffentlich quasi zu sprechen. Ja. Aber klar ist das jetzt nicht vor 50 realen Leuten, sondern halt digital, aber... ja, das ist auf jeden Fall was, was ich noch weiterentwickle. Und eine dritte Sache steht noch auf meiner Bucketlist. Boah, weiß ich gar nicht. Aber das sind erstmal zwei große Sachen,
ja, sind,
die eh erstmal ja. viel Arbeit brauchen.
Cool. Jetzt zusammenfassend zum Abschluss. Was würdest du denn sagen, waren die wichtigsten Bausteine auf deinem ganzen Weg bis hierhin?
Also definitiv so Initiativen nebenbei zu machen. Das hat mir so viel gelehrt. Also gerade C&C hat mir unglaublich sehr geholfen in meinem Job. Also es ist wirklich krass, weil da konnte ich halt schon dieses Ganze, was ich gesagt habe, so
yeah.
Projektmanagement, Kreativität, das konnte ich da halt schon alles lernen. Und ich habe auch mal das Feedback bekommen, dass ich dadurch mein Interview tatsächlich bei meinem Job bekommen habe, weil die das gesehen haben.
Okay.
Also da merke ich, das war wirklich ein richtig wichtiger Baustein für mich. Also ja, das ganze Studium natürlich generell. Ja. So, man nimmt da halt so viel mit, persönlich, aber halt auch fachlich. Und für mich war es wirklich dann halt auch wichtig, mich viel mit meiner mentalen Gesundheit zu beschäftigen, ja. Und zu schauen, was ist das Richtige für mich, was fühlt sich gut an, wie kann ich dafür sorgen, dass ich Grenzen setze. Und also das ist für mich sowohl im Studium als auch dann im Arbeitsleben einfach so relevant. Und das kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Und jetzt recht neu ist so das Thema Networking.
Mhm.
Da merke ich, dass das ein sehr großer Bestandteil von meinem Weg sein wird, auch noch zukünftig, dass man da mehr Zeit rein investiert, sich wirklich so ein Netzwerk aufzubauen. Das ist so wichtig, weil man dadurch so viele Tipps kriegt und Leute, die einem inspirieren und man so dann halt auch irgendwie sich weiterentwickelt. Also das kann ich auch nur jedem empfehlen. Fangt mit LinkedIn oder so an, geht mal auf irgendeine Messe, sprecht einfach mal Leute an. Das ist, macht sehr viel für euren Weg.
Jetzt hast du schon angefangen mit Tipps. Die allerletzte Frage ist nämlich, welche Tipps würdest du Absolventin der Lefana denn für ihren Einstieg ins Berufsleben mitgeben?
Ja, Augen auf bei der Jobwahl oder bei der Arbeitgeberwahl.
Ja.
Stellt Fragen, wirklich. Also geht nicht nur in das Interview und lasst euch Fragen stellen, sondern stellt auch selbst Fragen, um zu sehen, wie ist die Kultur und wie ist sie wirklich. Redet mal mit Leuten, die schon im Unternehmen sind, um wirklich ein authentisches Bild zu kriegen, weil sonst kann es halt schnell irgendwie schief gehen. Hört auf, ja, euer Bauchgefühl, wenn ihr merkt, ey, das passt überhaupt nicht oder ich bin hier nicht zufrieden, ändert es, wirklich. Also lasst euch nicht sagen, oh, aber du warst doch jetzt erst 3 Monate da, du kannst du noch nicht ändern. Quatsch, richtiger Bullshit. Macht, wie es euch damit gut geht. Macht euch aktiv Gedanken, was ist euch wichtig in einem Arbeitgeber. Bei mir war es jetzt zum Beispiel Offenheit. Ich habe gemerkt, wenn mein Arbeitgeber nicht offen für meine Ideen ist, und offen heißt jetzt nicht, sie setzen all meine Ideen um, sondern Offenheit heißt, sie möchten es zumindest hören,
ja.
Dann, also wenn das bei mir nicht der Fall wäre, dann wäre ich da halt auch jetzt aktuell nicht. Heißt, macht euch aktiv Gedanken, was ist euch wirklich wichtig, was sind eure Prioritäten und wählt so dann euren Arbeitgeber aus.
Okay, das ist ein super Schlusswort. Dann danke dir, Leonie, für das Gespräch und die tollen Einblicke.
Ja, danke für die Einladung. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
Mir auf jeden Fall auch. Und das war's für heute von uns. Alle Podcast-Folgen gibt's zum Nachhören auf unserer Webseite und überall, wo es Podcasts gibt. Danke, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Und wenn ihr mehr über den Studiengang eBay an der Leuphana erfahren möchtet und die anschließenden Karrierewege unserer Alumni, empfehle ich euch Episode 101 mit Jennifer Zeppenfeld. Und falls ihr Vorschläge für zukünftige Gästinnen habt, dann freuen wir uns über eine Nachricht von euch. Wir freuen uns schon auf die nächste Episode mit euch, wenn es wieder heißt, Karriere läuft. Bis dahin, tschüss und auf Wiederhören.